Da passt man einmal kurz nicht auf und schwupps ist er weg, der Matthias Machnig, der ehemalige Wirtschaftsminister. Was sagt Sergej Lochthofen dazu in unserem Espresso-Blausch? Ich begrüße ihn recht herzlich. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, das ging wirklich ratzfatz. Mhm. Wir haben ja zwar schwer damit gerechnet, dass er uns abhanden kommt, und wir haben ja auch selbst ein bisschen was dazu beigetragen, denn die Sache war ja ziemlich, sag ich mal, mit ihm verquer. Aber es zeigt uns auch was anderes, dass Politik sehr unberechenbar sein kann. Das heißt, alle Prognosen, die wir so gemeinsam machen oder wer auch immer macht, ein ganzes Jahr Wahlkampf in Thüringen, da weiß wirklich noch kein Mensch, was am Ende geschieht.
Mhm. Wir sind natürlich dann davon betroffen, weil wir nicht mehr so schön darüber reden können, aber vor allen Dingen die SPD ist davon betroffen. Die hat eine schillernde Figur verloren, kann man das sagen?
Gar keine Frage, der war natürlich überdimensioniert für Thüringen. Die Thüringer SPD mag es gemütlich, etwas im Mittelmaß angelegt, keiner tut dem anderen weh. Am Ende verlieren sie alle gemeinsam die Wahl. Wir haben hier eine Situation, wo es wahrscheinlich Herr Matschi versucht, ein drittes Mal, sage ich mal salopp, die Wahl zu vergeigen. Das kann aber nur in einer Partei passieren, die keine Alternativen hat und die auch keine Idee hat. Insofern war der Machnig schon gar nicht so schlecht, wenn der geblieben wäre und möglicherweise hier auch richtig durchgezogen hätte, aber mit diesem Klotz am Bein war das nicht mehr machbar. Das haben wir beide ja auch bei Zeiten gesagt. Also der Mann ist verbrannt, das hat er jetzt auch eingesehen bei all seinen Dingen und hat natürlich die Reißleine gezogen. Ich glaube, er sitzt heute den ersten Tag in Berlin an seinem neuen Arbeitsplatz.
Der Rückblick oder das Resümee ist ja von einigen Journalisten sogar als positiv bewertet worden, dass er mit seiner Energie, mit als Wirbelwind tatsächlich doch einiges gewuppt, gerissen hat und dass er doch was erreicht hat. Hat natürlich auch viel heißen Wind gemacht, aber er hat auch was erreicht. Würden Sie das teilen, die Einschätzung?
Naja, es ist sehr schwer, so etwas so abschließend zu sagen, weil zwischen den vielen Worten und den Auftritten, die er sehr professionell hingesetzt hat und wo auch auffiel, gar keine Frage, also nicht so grau war wie die meisten anderen um ihn herum. Aber ob unterm Strich tatsächlich in Thüringen etwas Sinnvolles passiert ist unter seiner Ägide, nun, ich glaube, das ist ein bisschen kurz, dieser Zeitraum, um etwas zu machen. Das ist in der Regel in der Politik so. Also wenn Sie ernsthaft etwas tun wollen, dann brauchen Sie zwei Legislaturperioden, wenn nicht drei. Das heißt, Sie müssen erstmal Schwung holen, dann müssen Sie das verstetigen und später vielleicht auch sogar die Rechnung präsentieren. Also wenn Sie jetzt mir auf Anhieb fünf Sachen nennen würden, die Herr Machnig nur so ganz doll gemacht hat, da fallen mir eigentlich diese auch keine drei ein.
Wollen wir jetzt nicht machen, da müsste man eine ganze Stunde dafür Zeit haben, das auszuwerten, was in der Wirtschaft in Thüringen passiert. Bleiben wir mal bei der Blässe der SPD, bei der Schwäche und wie Sie sagen auch Provinzialität. Das hat ja bisher immer der CDU genutzt. Kann es diesmal auch der CDU nutzen, weil die sind ja möglicherweise auch nicht die Stärksten mehr und brauchen dringend einen Koalitionspartner?
Na, erstens hat die Frau Lieberknecht natürlich eine gewisse Erfahrung. Sie ist lange genug im Kabinett und hat eine eingeölte Mannschaft. Das ist der Vorteil der CDU. Sie ist lange an der Macht und will diese Macht behalten, weil nur so Pfosten verteilt werden können, weil man nur so Politik gestalten kann. Das ist ein großes und starkes Motiv. Was aber bei den Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Abgang des Regierungssprechers noch rauskommt und wie sich die Staatsanwaltschaft verhält, das weiß kein Mensch. Das kann natürlich dann im letzten Augenblick im Wahlkampf entscheidend sein, wenn tatsächlich da etwas hängen bleibt, wenn tatsächlich weitere Untersuchungen stattfinden und wenn nachgewiesen wird, dass das Recht etwas gebeugt worden ist und unter Beteiligung der Ministerpräsidenten. Ich glaube, da lacht niemand mehr über die Geschichte, auch nach dem Abgang von Machnig. Das ist ja wie ein Menetekel, das zeigt, so schnell kann es gehen, du fühlst dich sicher, du glaubst, du bist doch fest im Sattel und einen Tag später ist das schon vorbei. Also an dieser Stelle, glaube ich, hat die CDU auch noch eine Hypothek und die können nur hoffen, dass alles, was da rauskommt und wichtig ist, möglicherweise erst nach den Wahlen. Die sind ja nicht mehr in einem Jahr, sondern das geht ja alles viel schneller jetzt, das werden Sie sehen. Also insofern, glaube ich, an dieser Stelle sind die auch noch verwundbar.
Mhm. Braucht Thüringen so einen wie Gabriel? War der Herr Machnig der Gabriel der SPD in Thüringen?
Das sind zwei unterschiedliche Typen, sage ich mal. Der Machnig ist natürlich für das ganz große Amt nicht vorgesehen, also auf regionaler Ebene Ministerpräsident, das hätte er sicherlich ohne weiteres gepackt, aber mehr ist das nicht. Der wird auch in Berlin, soweit man das sehen kann, nicht ohne weiteres auch einen schönen Posten bekommen. Staatssekretär bei Gabriel, sie sollen ja ganz gut miteinander auskommen. Das wäre zumindest denkbar. Da muss man nicht ganz so im Vordergrund stehen. Aber, sage ich mal, ob Herr Gabriel nun der große Macher ist, weiß ich nicht. Wir hatten ja letzte Woche auch so einen netten Auftritt beim CDF. Ich weiß nicht, ob Sie es am Original gesehen haben.
Ich habe es gesehen und bin immer hin und her gerannt und wollte es ausstellen, habe es aber nicht geschafft. Also
weil es Sie geschmerzt hat.
Ja, ja, ja.
Naja, als Profi-Medien muss man unbedingt sowas durchstehen. Und man sieht ja auch im Internet, das Ding ist viel geklickt worden. Das heißt, also, es gibt ein großes Interesse. Wer den Gabriel kennt als Gesprächspartner, auch beispielsweise in Deutschland von frühmorgens und so, der weiß, er kann sehr ruppig werden, wenn er unter Druck gerät. Und insofern war das schon nicht ganz so einfach, wobei er im Kern auch durchaus vernünftige Dinge sagt. Also wenn hier ein paar Wissenschaftler sagen, ja, ist denn das überhaupt demokratisch konform, dass dann so eine Mitgliederbefragung das entscheidet. Also ich glaube, das ist alles Unsinn. Natürlich kann der einzelne Abgeordnete immer noch entscheiden, was er will, aber auch eine Partei kann entscheiden, wenn sie der Meinung ist, dass die Basis das nicht mitträgt, dass sie das einfach nicht macht. Das sind alles, sage ich mal, sehr hypothetische, oft politisch gefärbte Überlegungen, wo ich sagen würde, die sind vollkommener Unsinn. Insofern war er sehr gereizt, nachdem er vorher schon 2 Stunden in seiner Konferenz da belöffelt worden ist, ordentlich von seinen Mitgliedern und auf die einfachsten Fragen dann zu antworten hatte, kam jetzt Frau Slonka mit dem Dingen nochmal hinterher. Ja, da hat er die Nerven verloren, was natürlich nicht gut ist.
Mhm. Aber eine gute Werbung fürs ZDF und es mobilisiert natürlich auch die Basis, denn die solidarisieren sich dann mit ihrem gescholtenen Parteichef.
Ja, selbstverständlich, die Parteien haben eine innere Sicht, die können wir nicht immer nachvollziehen. Das ist so, wenn jemand ideofrei irgendwie schlecht machen will, egal ob der Kollege gefehlt hat oder nicht, dann haut man sich mit voller Brust davor und sagt, nein, das machen wir hier, aber nicht draußen. So ist es auch in Parteien, das heißt, also ein gewisser Druck und gewisse, sag ich mal, für den Einzelnen vielleicht auch nicht nachvollziehbare Art des harten Zugriffs auf Politiker, führt dazu, dass Leute sagen, nein, das geht doch gar nicht und mit dem man müsste auch nicht umgehen. Schauen Sie mal, was für ein Nimbus um den Bundespräsidenten aufgebaut ist, dass man da, der Köhler ist zurückgetreten, nur weil man eine Frage gestellt hat, die an ihn herangetragen hat, an die Majestät, dass er dann beleidigt war. Also ich will nur deutlich machen, an dieser Stelle hat sich was in Deutschland geändert, aber wir sind noch weit, weit davon entfernt, was in anderen Ländern, in England oder zum Teil auch in Frankreich oder in weniger gefestigten Demokratien tatsächlich Usus ist. Insofern ist Deutschland nach wie vor noch eine Insel der Glückseligen im Umgang Politik, Medien und alles, was dazu gehört.
Ja, genau, wenn man sich BBC-Interviews anhört oder überhaupt im englischen Fernsehen, britischen Fernsehen, da ist das ganz normal, dieser Schlagabtausch, da ist eine ganz andere Härte und es ist auch, geht auch sportlicher zu, finde ich, und auch spannender. Man hat eben dann nicht die vorgestanzten Antworten, mit denen dann die Politiker davonkommen.
Nein, 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 das müssen Sie sehen. Jetzt einmal ganz auf, sehen Sie mal eine Wirtschaftsbilanz in Europa, da sehen Sie die Unterschiede. Also es ist viel vor Show und das ist nicht gut, das ist natürlich auch Tradition. Die Deutschen sind insgesamt etwas zurückhaltender, auch so ein netter kleiner Radiosender wie Sie ihn leiten, sag ich mal, ist auch wohltemperiert und nicht bissig und will nicht auffallen und macht keinen Klamauk und Sie moderieren nicht nackt auf dem Anger oder irgendwo, was ja durchaus auch für Interesse erzeugen könnte. Mhm. Also ich will nur deutlich machen, wir sind in der Hinsicht eine Landschaft, die etwas zurückgenommener ist. Das ist auch gar nicht so schlecht. Meine Erfahrung war immer wieder, es gibt einen Teil, sage ich mal, Leser in der Zeitung, die sagen, ja, es muss schärfer sein und da muss man einfach härter hingreifen. Sobald man das macht, die Mehrheit sagt, oh, so böse sein, das ist doch auch nicht gut und dem Menschen so, sage ich mal, in seine Würde etwas verletzen. Also ich glaube, da sind die Medien hier noch durchaus etwas zurückhaltender, konservativer, ist gar nicht so schlecht.
Dann lassen Sie uns mal über die Wissenschaft reden. Die ist ja meistens seriös und sollte auch unabhängig sein. Wenn man sich jetzt anschaut, wie auch Thüringer Universitäten finanziert werden, indirekt übers Pentagon, habe ich das richtig verstanden?
Das haben Sie sehr gut verstanden und ich finde das in besonderer Weise hier für uns diskussionswürdig, denn schauen Sie mal, wir haben nächstes Jahr 25 Jahre Wende. Ein Hauptkernanliegepunkt der Wende war natürlich diese Militarisierung zu vermeiden, wie sie in der DDR war, Wehrkundeunterricht, alles was damit zusammenhängt. Schwerter zu Flugscharen, das ist ein Kern dieser Geschichte gewesen und wenn jetzt in den Regionen, wo das tatsächlich als wichtiger politischer Grundsatz erkannt worden ist, plötzlich die Universitäten aus der ganzen Welt Geld sich holen, nur weil sie sich finanzieren müssen auf diese Art und Weise, glaube ich, ist das eine Geschichte, oder kann nicht der Kultusminister, der ja selbst zumindest von sich davon ausgeht, dass er aus diesem Kontext hervorgeht, also das heißt aus einer Bürgerbewegung, die damals dieses autoritäre Regime, der er gestürzt hat, dass der jetzt sagt, ja, das ist halt so, das ist Marktwirtschaft und das interessiert uns nicht. Nein, das dürfen wir nicht zulassen. Ich glaube, da gibt es einfach auch Dinge, die wir bewahren sollten. Und insofern verliert man auch an Glaubwürdigkeit, wenn man das auf andere Art und Weise macht. Denn Ilmenau beispielsweise und Jena waren ja Zentren, in denen sich sozusagen die alternative politische Überzeugung entwickelt hat. Da kommen ja auch viele Politiker aus dieser Region. Und wenn jetzt plötzlich dann die Universitäten für uns zum Teil unverständliche, aber zum Teil auch grausame Waffen forschen, also ich würde sagen, da muss man genau hinschauen. Das kann man nicht einfach mit Schulterzucken kommentieren.
Wir haben was vergessen, Herr Lochthofen. Die Grünen, die haben die neue Spitze gewählt. Oder ist es keine Erwähnung wert?
Ja, es ist schon ganz gut. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie sich endlich mal zusammenreißen und jetzt sagen wir rechts, links, Mitte, oben, unten mal sein lassen und versuchen, sage ich mal, gemeinsam nochmal, es ist ja nicht mehr viel Zeit, in diesen Wahlkampf zu steigen. Natürlich können Sie gegen die nationalen Trends sehr schwer ankämpfen, so wie Sie hochgespült werden, wenn ein guter Lauf ist bei den Grünen, so werden Sie auch runtergespült. Aber wenn Sie die Bundestagswahl nehmen, die Ergebnisse in Thüringen sind nicht so, dass man mit Sicherheit im nächsten Landtag vertreten ist, was sehr schade wäre. Das heißt, es hängt auch, wenn es um 1-2% geht, auch von den Leuten hier ab, was sie machen. Da haben sie sich die ersten 3 Jahre, 4 Jahre zum Teil selbst im Wege gestanden. Das ist bei solchen kleinen Parteien, die auch alternativ denken, die auch aus verschiedenen Strömungen bestehen, nicht selten der Fall. Aber das kann verhängnisvoll werden. Sie sehen ja, wie schnell die FDP raus war, die ja nur hoffen kann, dass die Große Koalition nicht zustande kommt und Neuwahlen kommen. Dann kann sie vielleicht noch einmal realisieren und doch in das Parlament kommen, weil ein Teil der CDU-Wähler ihnen hilft. Aber ansonsten müssen die Grünen aufpassen, das Ganze ist noch nicht gegessen. Das heißt, die müssen jetzt sehr hart arbeiten. Das ist eine Herausforderung für die Fraktion, aber auch natürlich für die neue Führung.
Das klang jetzt so, also Sie haben tatsächlich, sehen Sie die Möglichkeit oder die Gefahr, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht, dass der Mitgliederentscheid der SPD gegen die GroKo, gegen das Krokodil stimmt? Oder?
Nein, auf keinen Fall. Also ich gehe mal davon aus, 60-70% werden dafür stimmen. Das ist jetzt eine Festlegung, die öffentlich kaum heute jemand macht. Aber ich gehe mal jetzt davon aus, weil das liegt in der Natur von SPD-Wählern, dass man auf der einen Seite zwar links sein möchte, aber letztlich sich dann für sehr pragmatische Dinge entscheidet. Das heißt, die Große Koalition, der Rest, glaube ich, wird nicht ohne weiteres. Die werden eine große Zahl haben, Leute, die dagegen sind, aber nicht ausreichend, um es zu kippen. Aber ich gehe jetzt mal, ich bin ja schon den Schritt weitergegangen, die nächste Wahl ist in Thüringen, also nach der Wahl ist vor der Wahl. Und ob die Grünen das nächste Mal in den Landtag kommen, und darauf basieren ja viele Berechnungen, was macht man nicht, sage ich mal, das wäre für uns schon wichtig und es wäre verhängnisvoll, wenn es nicht passiert. Und die Sache ist noch nicht gegessen, also wer bei den Grünen meint, ach, das ist ein Spaziergang, ich glaube, dann irren sie sich. Also da, die sind noch nicht wieder im Landtag.
Dann werden wir nächstes Mal in einer Woche darüber sprechen, wie das nun weitergeht, auch an der SPD-Basis, wie die entschieden haben, ob ihre Prozentzahlen stimmen.
Ja, ich glaube nicht, dass wir das nächste Mal schon so weit sind, denn wenn ich es richtig verstehe, beginnt es ja erst zu Nikolaus, wie das so ordentlich ist mit dem roten Stiefel. Die Wahl, ich weiß jetzt nicht, wie schnell dann wirklich die Resultate vorliegen, da habe ich noch keine Ahnung. Wir werden höchstwahrscheinlich, morgen ist ja die Entscheidung, die Länder bringen ja ihren Entwurf für ein Verbot der NPD ein. Da werden wir uns höchstwahrscheinlich damit unterhalten müssen. Hätten wir heute schon ein bisschen machen können, aber wir haben ja unsere Zeit schon ordentlich abgearbeitet.
Dann werden wir das nächste Woche besprechen. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Woche, Herr Lochthofen.
Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt.
Bis dann, tschüss.
Okay, tschüss.